Brief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Es wäre vielleicht gut, wenn der Text auch so bleibt, hier an der Wand. Und ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Ich habe die so ausgesucht. 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Paulus sagt: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend oder überwältigend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind oder vereint in Christus Jesus. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König, der Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, diese Briefe, die zwei Timotheusbriefe und Titusbriefe, die sogenannten Hirtenbriefe, schickte Paulus an seine zwei Mitarbeiter, Timotheus und Titus. Und wir müssen uns so dieses Bild vorstellen. Ein älterer Diener Gottes, das ist also in der letzten Phase seines Lebens, bevor er dann als Märtyrer stirbt. Also ein altgedienter Hirte oder Apostel schreibt an zwei jüngere Hirten, Timotheus und Titus. Und alle drei stehen vor dem großen Hirten Jesus Christus. Und ich habe mich vorhin wirklich sehr gefreut so über Benjamin. Das ist die neue Generation, die hier steht und Gottes Wort verkündigt. Das ist ja wahnsinnig. Ich kenne ihn, er war viel kleiner. Und das freut mich so sehr. Also wir alle stehen, ob wir groß oder klein, wir sind solche Mitarbeiter zusammen im Reich Gottes vor dem großen Hirten Jesus Christus. Und aus der Fürbitte heraus sagte er Paulus, worauf es nun wirklich ankommt in diesem Brief, zum Beispiel auf das klare Bekenntnis, auf die klare Bewahrung der Botschaft, des Evangeliums und den Glaubensgehorsam, den Zusammenhalt, die gute Ordnung in der Gemeinde und auf den rechten Durchblick behandelt er in diesem Brief. Insbesondere auch, was die Irrlehrer betrifft, die die Gläubigen von dem guten Hirten Jesus abwenden wollen. Da schreibt er in Vers 7, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wer kann denn besser wissen als der Paulus, ein Lehrer? Sie behaupten, sie wären Lehrer. Das ist auch unsere Zeit. Wer weiß denn besser um das Gesetz als Paulus, der früher ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde war? In Vers 12 steht: Ich, Paulus, danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Das heißt, Paulus kann nicht davon reden, dass ihm das Evangelium anvertraut ist, ohne gleich und sofort an das Wunder seiner Bekehrung vor den Toren Damaskus zu erzählen. Das prägte ihn sein Lebenslang. Immer wieder erwähnte er, ja, ich war ein Lästerer, ein Verfolger, furchtbarer Mensch. Ja, vor den Toren Damaskus. Damaskus ist meine Geburtsstadt. Ich bin dort geboren, aufgewachsen, bis zu meinem Abitur und anschließend Militärdienst. Mit 24 Jahren kam ich nach Deutschland. Und dort die gerade Straße, berühmte gerade Straße, wo Paulus dort sehend, also wieder sehend geworden ist, die Augen geöffnet sind, da war meine Schule. Jahrelang fuhr ich mit dem Fahrrad, aber ich hatte keine Ahnung, wer Paulus ist. Ich hörte nur von dem heiligen Paulus und das war's. Aber dass er da zum Glauben gekommen ist, null Ahnung. Und dann kam ich nach Deutschland Ende 79 und 80, 81 hat der Herr meine Augen hier geöffnet. Und wo? Damals in Berlin-West, auch hinter den Mauern von einer Stadt. Genau wie der Paulus. Er musste hinein nach Damaskus, das ist eine große Stadt mit Riesenmauern. Dort wurde er sehend. Aber ich war ein paar Schritte davon entfernt. Aber der Herr sagte, du wirst da sehend werden. Liebe Geschwister, wir dürfen nie vergessen, wer wir waren und was wir jetzt sind. Bitte vergiss das nicht. Und wenn das auch deine Bekehrung nicht so spektakulär ist, aber du musst jetzt wissen, ich war Sünder und ich bin jetzt begnadeter Sünder. Immer wieder, nie vergessen. Durch Gnade sind wir gerettet und stehen auf dem Fundament der Erlösung und der Vergebung der Sünden in ihm. Kolosser 1, Vers 14. Wer denkt, der dankt. Ich denke immer daran, als ich in meinem Kämmerlein in Berlin-West in einer Verzweiflungssituation, das Studium war schwer, die Sprache war schwer und ich wollte so aufgeben. Und auf einmal machte ich mein Radio auf oder an und hörte ich zu meinem Erstaunen eine arabische Stimme. Mitten in der Nacht, kurz vor Mitternacht, in April 81. Und er sagte, wenn du zu Jesus willst, dann knie nieder und bete und übergib dein Leben dem Herrn. Das habe ich getan. Ich vergesse das nie und ich weiß ganz genau, ich bin Gottes Kind. Seit 40 Jahren oder mehr als 40 Jahren stehe ich im Dienst meines Herrn in diesem Land. Und in beiden Sprachen. Gott sei Dank. Paulus dankt. Ja, wozu? Noch einmal Vers 12. Und bitte merken Sie die Reihenfolge. Ich danke Christus Jesus. Zuerst Christus Jesus. Und das ist viel bedeutet also sehr viel bei Paulus. Christus, das heißt den Messias, ich danke dem Messias, auf den die Juden bis heute noch warten. Und da sagt er, also ich danke diesem Messias, Retter der Welt, Jesus Christus, der Retter. Ich danke Christus, Jesus. Und nicht nur ich danke Jesus, dem Erlöser, aber dem Messias, der Erlöser der Welt. Die Identität muss immer klar sein. Und das mache ich meinen Leuten so deutlich und klar. Das ist der Jude, in dem ist das Heil. Und wenn wir manche Probleme mit diesem jüdischen Volk haben, aus geschichtlichen Gründen, aber wir sind Gläubige in dem Heil in Jesus Christus, dem Messias. Und wir fragen ihn, ja, warum dankst du? Ja, ich habe ihn verfolgt. Und was noch? Ja, der mir Kraft verliehen hat. Ja, ja wie denn? Zuallererst vergab er mir meine Sünden, die mich von ihm trennten. und die eine Last auf meinem Rücken waren, eine Bürde. Und der Paulus, der weiß ganz genau, was in Jesaja 59,2 steht. Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Vergebung. Vergebung ist eine, wenn nicht die Quelle der Kraft, liebe Geschwister, Vergebung. In diesen vielen Jahren begegneten mir Menschen, die mir Schaden zugefügt haben. Und die einzige Kraft, habe ich immer gesagt, ich vergebe ihnen. Und du bist Herr über all diese Menschen, du bist der Richter, ich nicht. Die Gemeinde Jesu wird schwach, liebe Geschwister, wenn sie die Vergebung ihrer Sünden vergisst und dass sie aus der Vergebung lebt. Ich danke Jesus für die Vergebung meiner Sünden, der mir Kraft verliehen hat, sie zu verlassen. Das prägen wir unseren Leuten, wenn jemand zum Glauben kommt, besonders bei den Muslimen. Also das heißt, Jesus rettet dich und jetzt beginnt der Kampf schon an. Ja? Er gibt dir die Kraft, sie zu verlassen, sogar zu hassen. Ja, der mir Kraft verliehen hat, sie zu verlassen. Und jetzt bin ich stark, den Dienst zu tun, in den er mich stellt. Und wie sieht dann diese Kraft aus? In 2. Korinther 12, Vers 10, sehr interessanter Vers, sagt Paulus, ich habe wohlgefallen. Also bitte achten Sie auf die Wortwahl. Wohlgefallen. Ja? An Schwachheit, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, hatte auch, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich rühme meine Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Liebe Geschwister, soll ich Ihnen was ein Geheimnis sagen? Also was, oder nicht Geheimnis, was mir heute in der Nacht passierte. Und das oft ist der Fall. Ich konnte nicht gut schlafen und seit 5 Uhr oder 4 Uhr bin ich wach. Ich hatte einen dicken Hals, kein Ton, Husten ohne Ende und der Dienst heute muss ich tun, darf ich tun. Ich habe schon gewusst, das sind solche Attacken. Ich sage immer, mein Körper greift mich an. Und da habe ich gebetet, Herr, danke dafür. Ich gehe jetzt dahin in meiner Schwachheit. Und jetzt bist du der Stärke. Und jetzt sitze ich hier, stehe ich hier und teile uns das Wort Gottes. Und das ist wirklich in der letzten Zeit sehr oft geschehen. Ich habe so ein bisschen empfindliche Bronchitis. Und manchmal, wenn irgendwas, dann ist es furchtbar. Aber dem Herrn sei Dank. Und deshalb, er sagt, Paulus der Schwache, ja, er sagt, diese Schwachheit hält mich fit. Komisch, ne? Er schreibt, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, also im Gegenteil, wie volle Kraft hatte ich früher, aber jetzt bin ich schwach. Und das hält mich fit. Ich sage immer dem Herrn, ja, ich möchte mal sehen, wie du das dann umbiegst. Oder? Saulus hat die Gemeinde verfolgt und diese Bilder vor seinen Augen kann er nie vergessen. Nie vergessen. Nie vergessen. Saulus suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Also er hatte die volle Kraft und jetzt sagt er, meine Kraft ist in der Schwachheit. Das müssen wir lernen, liebe Geschwister. Also ich bin so einer hier schon 42 Jahren in Deutschland. Man hat mir so 130%, die, was weiß ich, alles muss perfekt und alles muss ja richtig sein und 100%ig. Also ich bin so ein Typ. Ich mache wirklich möglichst alles perfekt. Und dann ganz zum Schluss sage ich, Herr, Das ist die Kraft, die ich habe, das habe ich jetzt gemacht. Was falsch ist, bitte zensiere und was neu dazu, dafür wieder zu holen. Ja. Aber gebührt unserem Herrn wirklich, uns zu bemühen, das Beste daraus zu machen. In dieser Grausamkeit, ich habe in den 80er Jahren ein hochrangiger PLO-Kämpfer kennengelernt. Ich vergesse diese Begegnung niemals. Hier in Deutschland. Der hat ja gekämpft an der Seite von Arafat damals und hatte eine komplette Armee. Der war der dritte Mann in dieser Bewegung, PLO-Bewegung. Und der Mann ist zum Glauben gekommen durch einen jungen Mann, der war, ich weiß nicht, 13, 14 Jahren, hat ihm in seine Hand ein neues Testament gedrückt und abgehauen. Und jeder kannte diesen hochrangigen Guerillakämpfer. Und er ging in sein Camp, saß in seinem Zimmer 3 Tage lang ohne Essen, ohne Trinken und hat gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und hinterher ist zum Glauben gekommen. Eine lange Geschichte. Aber er saß da und erzählte mir die Geschichte. Ich dachte, ich bin in einem, ich weiß nicht, so Fantasiefilm oder so. Aber nee, in der Tat. Und wurde begnadigt von vielen, war gesucht von vielen Ländern, wurde begnadigt, ein ganz starkes Zeugnis. Aber eins, worauf ich ja hinaus will, eins sagte er mir, eins vergesse ich nie, das Blut, das ich mit meinen Händen vergossen. Vergesse ich nie. Und weinte. Vergesse ich nie. Das ist hier Paulus. Ich vergesse nie, dass ich früher Lästerer Gottes bin. Ich Sünder bin. Bitte vergiss nicht, was du warst und was du jetzt bist. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wer will heute um Jesu willen schwach sein? Aber nicht schwach vor der Sünde, das höre ich ja öfter. Ja, wieder schon ertappt von einer Sünde oder sonst. Schwach, nein. Vers 12 nochmal. Ich danke Christus Jesus, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Das heißt, Jesus setzte jetzt meinen Namen auf der Liste der Treuen. Auf der Liste der treuen Diener, nicht der großen Prediger, Lehrer, Begabten, Manager, was weiß ich. Nein, der Herr beschloss, dieser ist mein treuer Diener. Und ich denke, das höchste Lob zu jemand zu sagen, du treue Seele. Das sage ich gerne, zu treuen Seelen. Ja. Wisst ihr, liebe Geschwister, die Treue, meiner Meinung nach, ist keine Gabe, sondern die Frucht des Heiligen Geistes. Überlegt euch. Die Frucht des Heiligen Geistes, der in mir wirkt. Sonst müssten nur bestimmte Leute begabt sein, treu zu sein, die anderen nicht. Das stimmt ja nicht. Und wer treu in dem Wenig, in dem Kleinen, wird auch treu über vieles. Und deshalb, das Geheimnis des Dienstes ist die Treue. Und nicht unbedingt alles perfekt, nicht unbedingt alles Erfolg, sondern die Treue. Und so, die Gaben natürlich sind Werkzeuge, wunderbare Gaben. Und das alles pure Gnade. Pure Gnade. Vers 13. Ich war früher Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. Lästern nennt Paulus hier zuerst, dann Verfolger. Das heißt, Lästern ist die Herabstufung und Entehrung Jesu mit dem Ziel, andere zu verleiten, das Gleiche zu tun. Und wenn sie das nicht täten, dann wurden sie verfolgt. Also er ging dahin und sagte, was glaubt ihr an diesem Jesus? Das ist ein falscher Prophet, falscher. Ja, und manche Leute tatsächlich, heute erleben wir auch bei Muslimen, wenn sie nicht die richtige Betreuung bekommen, 1, 2 Jahre später kehren sie zurück und sagen, das war alles gelogen, was ihr uns gesagt habt. Und das hat er dann bei allen versucht. Und wer nicht zurückkam, da hat er sie, diese Menschen, verfolgt. Entweder Verleugnung oder Verfolgung. Scheinbar ist ihm zum Teil gelungen. Ich habe es aber, sagt er, unwissend im Unglauben getan. Liebe Geschwister, der Unterschied zu den Pharisäern: Die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten ganz genau, was Jesus gesagt hat. Und sie haben das mit Absicht abgelehnt. Hier bei Paulus ist das tatsächlich echt. Er wusste das gar nicht. Er dachte, er täte das gut für den Herrn. Aber die anderen wussten ganz genau und wollten ihn deshalb umbringen. Das ist ein Appell an uns heute. Erkennen und gehorchen. Das hat er kapiert. Dann erleben wir in Vers 14 überströmende Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe in Christus Jesus sind oder vereint. Und wir kennen ja 1. Korinther 13, da heißt es: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte und eine. Vereint in Jesus. Nun, der Herr begegnete Paulus auf einer wunderbaren Art und Weise mit Barmherzigkeit. Man kann sagen mit Mitleid. Paulus dachte, er täte was Gutes für Gott und hat Gott mit ihm Mitleid, so in etwa. Ja, und dann holte er ihn ganz. Das erzählt er so. Der starke Gott, der barmherzig ist und gnädig ist, langsam und zum Zorn und von großer Gnade und Treue. 2. Mose 34, 6. Gott schenkte Saulus ein neues Leben und gab ihm den ersten Auftrag. Also neues Leben und gab ihm den ersten Auftrag und sagte: Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Das heißt, er ging zu einem unbekannten Christen in Damaskus, Ananias. Also heute weiß man von ihm wirklich wenig, aber sein Haus steht immer noch in der Altstadt. Also das heißt, es gab sehr viele Juden zu damaliger Zeit in Damaskus. Damaskus war eine der größten Metropolen damals im Römischen Reich und viele Juden waren da. Also das heißt, bevor Paulus nach Damaskus kam, da waren schon etablierte Gemeinden und Gläubige. Juden, die zum Glauben gekommen sind und vielleicht auch Heiden. Und er ging zu dem unbekannten Christen in Damaskus, Hananias, und dem gab Gott den Dienstplan für Paulus. Den Dienstplan. Und sagte zu ihm: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israel zu tragen. Ein auserwähltes. Warum glaubst du nicht, dass du ein auserwähltes Werkzeug für Gott bist? Warum? Nach 40 Jahren, 42 Jahren habe ich so kapiert im Nachhinein, dass der Herr sagte: Hier, ein auserwähltes Werkzeug. Als ich nach Deutschland kam, war ich so eifrig, und da habe ich die deutsche Sprache wirklich stundenlang, jeden Tag, wirklich stundenlang, 10, 12 Stunden, wie verrückter. Und Gott schenkte mir so viele Freunde, Deutsche, Gläubige und Ungläubige, und so, die alles bei mir korrigiert haben und mir das beste Deutsch beigebracht haben. Und 2 Jahre später konnte ich als Übersetzer arbeiten, nebenbei im Studium. Und dann im Nachhinein jetzt: Ja, woher kam dann diese Eifer, um Deutsch zu lernen? Ja, weil es gibt so viele Dienste für dieses Land in beiden Sprachen und ich verstehe mich als ein Deutscher und als Syrer oder Araber, wo ich dann hier Brücken baue zwischen deutschen Gemeinden und arabischen Gemeinden. Und der Herr hat so viele gesegnet. Darüber hinaus diese Simultanübersetzung, ob das jetzt bei Open Doors oder auf dem Schönen Blick oder woanders, über Fernsehen. Glaube dran, dass Gott hier junge Leute ein auserwähltes Werkzeug. Das ist ein großes Geschenk. Es gibt kein schöneres Zeichen dafür, dass der Herr uns vergeben hat, als dass er uns beauftragt. Zum Beispiel Petrus. Ja, mit Versagen und dann nachher beauftragt. Hüte meine Schafe. Ein anderes Beispiel war wer? der Judas. Aber er erhängte sich. Ich habe manchmal den Eindruck von manchen Gläubigen, tut mir leid, dass ich sage, aber das habe ich ja erlebt, als ob sie schon sich erhängt haben im Reich Gottes. Untätig, passiv, negativ. Und dann kommt er und bringt alles auf den Nenner, so auf den Nenner, in Vers 15. Das Wort ist gewiss, also zuverlässig, und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt, merkt ihr, Christus Jesus, in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Der ewige Gott ist Mensch geworden, um Menschen zu retten. Jesus überschritt, liebe Geschwister, alle Grenzen hin zu den Sündern, nicht um sich mit ihrer Sünde zu solidarisieren, sondern um sie, Sünder, zu retten. Und das sind wir alle. Und Gottes besondere Absicht der Berufung bei Paulus war, er sollte ein Exempel statuieren. Er wollte als der Herr ein Exempel statuieren. Vers 16. Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden. Liebe Geschwister, das ist unsere Funktion, ein Vorbild in der Gemeinde, in der Familie und auch in der Welt. Ein Vorbild. Vorbilder, nicht Muster, sondern Vorbilder, individuelle Gläubige als Vorbild. Gibt es andere extreme Exemplare? Ja, habe ich gesagt. Petrus. Gott möchte aus uns individuelle Exempel statuieren. Und die Antwort jetzt des Paulus, komme ich zum Schluss, über diese überschwemmende Gnade war der große Lobpreis Gottes in Vers 17. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, dem ewigen König. Die römischen Kaiser verlangten von ihren Untertanen, vom Volk, sie für immer als Götter und Könige zu verehren, auf ewig. Und die meisten sind von ihnen umgebracht worden. Wurden getötet, die meisten von ihnen. Als die spanischen Legionen nach Rom marschierten und seine eigenen Gardetruppe zum Feind überliefen, flüchtete Nero sich in den Tod. Er ließ sich am 9. Juni 68 nach Christus von seinem Sklaven erdolchen. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen, alle sind vergänglich, wir auch, aber wir sind bei ihm unvergänglich. Es ist nur eine Station dahin. Dem Unsichtbaren, wir können nicht einmal die geschaffene Sonne, so in die Mitte der Sonne überhaupt hineinschauen, so werden wir erblindet. Wie viel mehr dann diese Herrlichkeit Gottes, der diese Sonne geschaffen hat und das ganze Universum. Dem alleinigen Gott, der weisen Gott, was sagt Mose oder der Herr zu Israel? Höre Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Gott. Und das ist das Thema immer wieder. Das Thema immer wieder. Gott ist ein Gott, sagen die Muslime. Und wir auch. Aber wir haben zwei verschiedene Interpretationen oder Verständnis. Es gibt kaum ein Volk auf dieser Erde ohne Religion. Die viele Völker, viele Religionen, viele Götter. Religionen sagen uns, wie wir Mensch, der Mensch Gott vorstellen muss. Aber nicht, wie Gott wirklich ist. Das ist der Unterschied. Erinnert euch, als wir 2010 die Weltreligion-Ausstellung hatten wir das, 2 Wochen. Das war eine ganz tolle Zeit. Wir haben wirklich sehr viel Erfahrung gemacht. Und da staunten wir über die vielen Religionen und die Besucher immer, wenn wir sie führten, so ganz zum Schluss haben wir immer gefragt, wo sehen sie sich dabei? Also es war Hinduismus, Buddhismus, etc., etc. Dann Judentum, Islam, Christentum, Esoterik. Und ganz zum Schluss, nach all diesen Tafeln, haben wir dann die Leute gefragt, wo finden sie sich wieder? Die meisten haben gesagt, im Christentum. Aber sie wussten gar nicht, dass sie ja, sich dahin finden. Sie dachten, ja, Buddhismus ist gut, aber sie sagten, nein, eigentlich hier. Und bei aller Wertschätzung der Menschen anderer Kulturkreise, es gibt nur einen Gott, der sich uns in Christus Jesus geoffenbart hat. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostel 4, Vers 12. Und das gilt auch für Israel. Dessen Repräsentanten, das zuerst gesagt wurde, Römer 1, 16. Dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eben diesem einen Gott bringt Paulus und mit ihm die Gemeinde Ehre und Herrlichkeit dar. So, und ich möchte noch jetzt, diese Ehrung Gottes zu leben, bedeutet für uns jetzt schon ein Stück Himmel. Denn Ehre und Herrlichkeit wird Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit dargebracht. Ein letzter Zitat aus Offenbarung 11, 15. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die Seinen auch mit ihm. Und wir sagen alle Amen. Vielen herzlichen Dank.